Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Lindner.
Oh Gott.
Du kannst ruhig ehrlich sein. Wir dürfen drüber reden. Du hast noch ein bisschen Stand gehabt. Du bist noch ein bisschen angefasst.
Also erstmal
angefasst.
Hallo,
Patrick.
Hallo, Gregor. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen.
Das ist richtig.
Lange nicht gesehen, lange nicht gehört.
So, warum so laut jetzt gerade?
Ich weiß auch nicht. Entschuldigung. Ich bin so aufgeregt.
Ja. Ne? Es war ein schöner Sommer.
Ja, war ein schöner Sommer.
Es war ein wunderschöner Sommer.
Und es ist immer noch schön draußen.
Es ist draußen wunderschön.
Hinten raus ist er nochmal richtig gekommen. Ne?
Ja.
So.
Das ist auch schön, wie du das sagst. War schön gestern?
Ja.
Möchtest du darüber erzählen?
Soll ich erzählen?
Bitte, wo
warst
du?
Ich war ja auch in der Sommerpause, lief ja auch die Küchenschlacht und ich war mit einem dieser Mitteilnehmer, war ich gestern, endlich mal im Ochs und Klee in Köln, ein 2-Sterne-Restaurant hier. Mhm. Es war hervorragend.
Okay.
Es war hervorragend.
Ja.
Du bist ja nicht mehr so...
Was?
Du sträubst hier immer so ein bisschen gegen Fine Dining. Ne? Du bist ja mehr so rustikal, ne?
Rustikal nennst du das? Nein, ich bin meinem Geld nicht böse.
Ja, okay, okay. So, ne? Das war aber ein herrlicher Abend. Ne?
Okay.
Neue Leute kennen
ich hatte das alles.
Sehr
ich hatte
lustig.
In meinem Leben sehr viele besternte Restaurants.
Okay.
Und ich bin da jetzt erstmal für eine Weile sehr, sehr raus.
Okay,
ja.
Gut, es war aber sehr köstlich.
Das glaube ich.
Also wenn einer...
Das Essen auch oder nur die Weine?
Nein.
Und
der Wein war okay, alles gut.
Aber die Biere waren toll.
Ja, die Biere. Es gab zwischendurch einen Gang, der hieß Halber Hahn. Ne? Das war dekonstruiertes...
Käsebrötchen? Ist auch sehr schön. Dekonstruiertes Käsebrötchen. Dafür geht man in ein Sterne-Restaurant. Oh, ich möchte mal ein Käsebrötchen dekonstruiert haben.
Dazu gab es Kölsch und das haben wir dann, das perlte dann auf einmal so, dass wir es doch das ein oder andere nachbestellt haben.
Das ist schön.
Ja.
Jetzt nimm mich mit auf diese Reise, auf die kulinarische Reise. Was war das letztendlich, dieses dekonstruierte Käsebrötchen?
Es war eine Brotkonsommee und...
eine Brotsuppe.
Und ja, nicht Brotsuppe.
Ja, man sagt Brotsuppe.
Es war eine Konsommee.
Der Rheinländer.
Nee, es war eine Konsommee, eine klare Brühe.
Okay.
Der Käse, das war ein Hahnenkamm, ein stilisierter Hahnenkamm, ein cremig gefüllter, also kein echter, sondern ein stilisierter Hahnenkamm, ausknusprig, innen käsig, fluffig, weich. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lecker.
Und nach dem Essen ging es noch weiter?
Ja, es ging noch weiter. Aber dazu jetzt
möchte
hier an dieser
nicht?
Stelle möchte ich mich nicht äußern.
Nicht. Warum?
Nein, ich möchte mich nicht äußern.
Ich finde, es riecht auch ein bisschen.
Ist klar.
Kennst du das? So einen fiesen Dunst.
Ja, dunstig.
Ich finde, wenn einer da viel Alkohol getrunken hat, dann dünstet das so ein bisschen.
Okay,
kennst du
das? Nee,
kennst du nicht?
Nee, kennst du besser.
Ich darf dir das als Freund sagen.
Okay.
Es dünstet schon.
Okay,
okay. Also, ich meine, ich gehe davon aus, dass du dich gewaschen hast für die heutige Sendung.
Ja, aber es extra für dich. So. Überall.
Was? Richtig, ja.
So, übrigens zusammen sind wir immer noch.
Du hast es nicht verlernt.
Auch nach der Sommerpause sind wir zusammen leidenschaftliche Hobbyköche.
Ja.
Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler.
So.
Und der andere angeblich der bessere Koch.
Mhm.
Wobei, das müssen wir mal irgendwie challengen, ne? Wer ist.
Ich weiß das schon,
aber
nicht challengen.
Okay. Also wir stellen euch in jeder Folge hier 2 Kochbücher vor. Oder sagen wir mindestens 2. Heute sind es nämlich... eins mehr, tatsächlich.
Ach, tatsächlich. Hast du wieder?
Ja, ich habe wieder.
Gut.
Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast
Frank Buchholz.
Ja, genau.
Aus Mainz.
Genau.
Mhm.
Ganz wunderbar.
Kennt man ja.
Ja.
Ne?
Hast du übrigens gelesen, apropos Sommer, also der Christian Bau hat sich letztens beschwert, dass bei jeder zweiten Reservierung bei ihm, die gerade reinkommt, wollen die Menschen draußen essen. Ob das möglich wäre, draußen zu essen. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Nein. Aber
im Sommer, vielleicht geht man davon aus, dass man sagt, wenn da draußen Tische sind, dass man draußen
isst. Ja, aber er lehnt das komplett ab.
Ach so.
Ja,
weil
Insekten, Champagner wird warm. Er hat Menü mit Foie Gras und Ähnlichem, das würde nicht funktionieren.
Mhm.
Und er sagt dann, bei allem Wohlwollen, die ich dieser deutschen Freiheitsliebe entgegenbringe, wenn der Wunsch im Freien zu sitzen über den Genuss der Speisen gestellt wird, sagt das auch etwas über die Gäste aus, die darauf bestehen.
Okay, gut. Also ich saß gestern draußen
ja.
und hatte Im Gegensatz zu dir kann ich mich an alles noch erinnern, was ich gegessen habe.
Okay.
Ja, kann es auch genau definieren. Okay, ich hatte gestern also eine...
Ja, eine Artischocke. Ich war in einer französischen...
Ja, sei nicht so despektierlich. Ich weiß gar nicht, wo diese Schärfe jetzt herkommt. Nur weil du dich nicht an deine Brotsuppe erinnern kannst, was da rumgeschwommen ist. Egal. Ja. Ich hatte eine sehr köstliche Artischocke.
Ja.
Was ich großartig finde, ist dieser französische Schnitt, wenn man dann also tatsächlich das Holz schon rausgeholt hat beim Gast, dass der da nicht rumfummeln muss. Das ist schon, das können schon auch nicht alle. Und dann hatte ich einen köstlich gegarten Pulpo.
Ja.
Und danach gab es noch 3 Pralinen und ein Espresso.
Okay, sehr. Espresso hatte ich auch mit Pralinen.
Ja.
Guck. Kann ich mich dran erinnern.
Das ist gut. Komm, du hast ein Buch dabei.
Ja, genau.
Ja.
Check 1.
Check 1, Check 1, Check 1. Donna Hay habe ich dabei. The Fast 5.
Die schnellen 5.
Genau. Das ist ihr ungefähr 30. Buch. So genau konnte ich das nicht rausfinden. Ich habe, glaube, 30 gezählt.
Recherche ist alles, ne?
Ja, aber das ist ja ein bisschen schwierig bei so einer Menge.
Vor allen Dingen bei der Alkohollast, die du von gestern noch mitgebracht hast.
Jetzt ist ja mal gut. Ja. Das sagt der Richtige.
Bitte. Also, bitte.
Ja. Erstmal zu Donna Hay. Wer ist das überhaupt? Die ist so ein bisschen der australische Jamie Oliver. Oder vielleicht ist es auch andersrum, dass Jamie Oliver der englische Donna Hay ist oder so. Keine Ahnung.
Der englische Donna Hay.
1970 geboren. Die lebt mit ihren Söhnen und ihrem Mann in Sydney. Und neben ihrer unfassbar großen Anzahl an Büchern mit über 8 Millionen verkauften Exemplaren tatsächlich, die hatte auch ein eigenes Printmagazin mit 100 Ausgaben, schreibt für diverse Zeitschriften, hat einen ganz wunderbaren Online-Auftritt, moderiert auch Kochshows oder saß als Jurin in solchen und hat einen Shop für Küchenhelfer, für Küchentextilien und so weiter und so fort. Also alles eigentlich wie Jamie Oliver, nur in Australien.
So.
Jetzt hier ihr aktuelles Werk, zumindest das aktuelle in deutscher Sprache. Das Original ist in Australien schon 22 erschienen. Ach, du hast es da drüben auch, ne?
Mhm. Ah, du hast es mir geschenkt.
Ja, ich habe es dir geschenkt. Vom Herz, vom Herzen.
Vom Herz.
Vom Herz.
Brotsuppe mit Käse noch.
Machst du darüber lustig? Oder was?
Nein, ich muss eine Geschichte erzählen. Es begab sich zu einer Zeit, da gab es auf Mallorca diesen Sterneladen in Port. Ist doch egal. Und da waren Freunde von uns essen und die waren begeistert und die kamen an dem Abend wieder und haben gesagt, das jetzt nur zu dieser Konsommee mit Brot, wie auch immer. Und die sagen dann, ja, wir waren lecker essen. Sag, was hast du denn gegessen? Ja, jetzt pass auf, es gab Emissee vom Kalb. Oh, sag ich, Emissee vom Kalb. Das ist bestimmt ein Brüller.
Ne? Das kenne ich nicht. Was ist
ja, das ist, wenn ich eine Brotsuppe konsumiere, ja, egal, das ist ja eine geklärte.
Es war eine Konsumierung. Durchsichtig.
Ja, doch. So, ich meine, um diese Begrifflichkeiten, die nehmen ja dann immer, keine Ahnung, rückwärts gegarte, so. Aber Emissee vom Kalb, was könnte das sein?
Das weiß ich nicht.
Kalbsgeschnetzelt.
Ach so, okay. So,
das ist, du kannst es alles schöner verpacken, finde ich.
Ja. Ja.
Deswegen, das nur so am Rande.
Ja, ja. Aber so Namen hatten die Gerichte ja gar nicht. Das hieß ja einfach nur
Schmorzwiebel.
Halber Hahn hieß das. Ja. Und gab lecker Kölsch dabei. Gut, egal, jetzt.
Hat geprickelt, ne?
Ja.
So, jetzt bitte, komm.
Ja, The Fast Five. Wenig Zeit, viel Geschmack.
Sehr schönes Buch.
Worum handelt es sich hier dabei? Ne? Schnell soll es sein, das verrät ja schon der Untertitel. Wobei schnell ist hier relativ, dazu später vielleicht ein bisschen mehr. Aber jetzt die schnellen 5, das Konzept. Hay nimmt ein beliebtes Gericht, wie zum Beispiel Tacos oder Burger oder Falafel, und präsentiert jeweils 5 neue Variationen dieses Gerichts. Lieblingsklassiker aufgearbeitet und in 5 verschiedenen und schnellen Aromabomben mit leckeren Abkürzungen und Varianten, sagt sie. Ne? Und die Rezepte lägen immer noch in der beruhigend leckeren Komfortzone, zeigten aber mehr Charakter, Biss und Aroma. So, das sagt sie. Ne? Ich sag mal, was dabei ist. Es ist 11-mal herzhaft. Das ist Spaghetti, Tacos, Burger, knusprige Schnitzel, Spieße, Fleisch und andere Bällchen, Falafel, Kokoscurry, Nudeln, Salate vom Blech und Reisbowls. Also das sind dann so diese 11-mal diese Gerichte in jeweils 5 Variationen. Dann gibt es nochmal fünfmal Süßes. Da ist sie auch bekannt für Backen und so. Ja. Macht sie ja sehr viel. Aha. Kuchen ohne Mehl, Süßes ohne Reue, fruchtige Desserts, eiskalte Leckereien und schnelle Puddings. Nach jedem dieser Fünferkapitel nochmal eine Doppelseite mit Zusatzrezepten, die mal mehr wie Krautsalat zu Schnitzel oder Croutons zu Salaten vom Blech oder auch mal ein bisschen weniger passen wie Eis am Stiel zu fruchtigen Desserts oder Chia-Marmelade zu schnellen Puddings. Aber ja, es ist wie es ist. Hm. Gehen wir mal rein in die haiische Welt der Kulinarik. Das Schöne, wie ich finde, an der australischen Küche ist ja, dass diese so unglaublich viele Einflüsse durch verschiedene Einwanderer hat, die ganz selbstverständlich nebenüber und miteinander existieren. Da gibt es ja zum Beispiel, kennst du dich aus mit australischer Küche?
Nein.
Nein?
Nein, okay. Ich war auch noch nie in Australien.
Ich leider auch noch nicht. Hm. Aber das wird, das steht noch auf der Bucketlist.
Aber wenn mir jetzt einer sagen würde, hier australische Küche, was fällt dir dazu ein? Ich könnte noch nicht mal ein Gericht aufzählen, was jetzt typisch australisch wäre. Was ist typisch australisch?
Es wird mal erstmal ganz viel gegrillt da. Ne? Also Barbecue ist ein Riesending. Also erstmal, ich dröse es mal aus.
Das ist ja auch in Amerika, auch Barbecue überall. Ne?
Ja.
Aber das ist jetzt da nicht typisch australisch, oder?
Naja, es wird halt sehr viel gegrillt. Okay. Also es gibt Bushfood. Ne?
Bushfood
heißt das mit den traditionellen Geschichten, die da vor Ort sind. Ja. Immer schon. Also Känguru auf den Grill schmeißen. Mhm. Oder so.
Vorher töten.
Weiß ich nicht.
Bitte.
Ja. Das ist Nutzung ausschließlich einheimischer Pflanzen und Tiere. Mhm. Das ist auch die traditionelle Küche der Aborigines und der ersten britischen Besiedlung. Mhm. Und da kommen wir dann auch zum zweiten Ding. Das ist dann natürlich die englische Küche. Waren halt viele Engländer Strafkolonien, wurden viele dahin deportiert und so weiter. Mhm. Die Engländer waren die ersten, die das Land dort neben den Ureinwohnern besiedelt haben. Wie ich schon sagte, viel Barbecue. Und dann gibt es noch durch die asiatischen und indischen Einwanderer auch noch deren Küche. Mhm. So, dass es doch ganz viele europäische Gerichte gibt mit asiatischem Einschlag. Und das sieht man auch in diesem Buch tatsächlich. Da ist viel Asia-Inspiriertes dabei. Zum Beispiel habe ich auch gemacht, so einen Burger mit einem Rindfleisch-Kimchi-Burger mit Gochujang-Mayo zum Beispiel. Da ist der, auf dem Burger ist ein Topping drauf mit Kimchi und das ist auch in dem Patty drin. Das ist super lecker, saftig und sehr würzig und das überzeugt dich nicht, ne?
Doch, ich gucke dich nur an, ich höre dir aufmerksam zu. Es ist interessant.
Also sehr schöne.
Ich bin jetzt nicht Burger, aber das ist gut, was du sagst. Ja, du bist ja Burger.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Pass mal auf, lass dich überraschen.
Ja, wieso hast du einen gemacht? Hast du einen gemacht für mich heute?
Nee, das habe ich nicht.
Das ist aber schade.
Das ist schade, nächstes Mal. Achso, das kommen ja hier nach den Kapiteln kommen ja immer, hatte ich ja gerade gesagt, die Extra-Rezepte. Und dann gerade hier bei den Burgern gibt es das Kapitel knusprige Kartoffeln. Da machte ich hier zum Beispiel auch die rauchigen Pommes. Und die haben mir, so wie sie die macht, zur natürlich immer besseren Alternative des Frittierens, aber da hat man nicht immer Lust zu, ne? Mhm. Haben die mir richtig gut gefallen und gingen richtig schnell. Sie nimmt einfach mehlige Kartoffeln, die werden nicht gewässert oder so, sondern einfach roh mit Würzung und mit viel Stärke mariniert und dann in den Ofen geschoben.
Ist cool.
Das wird super knusprig und innen, wie sagt man, nicht matschig. Sondern,
nein. Humid. Ja, genau. Eine leichte Humidität noch.
Auf jeden Fall besser als TK-Pommes und fast genauso schnell. Das ist eine coole Sache. Bei den Spießen gibt es Huisin Tempeh-Spieß zum Beispiel oder Thai-Fleischbällchen mit rotem Curry. Da werden die Bällchen und die Kokossoße mit roter Thai-Chili-Paste gewürzt. Auch wunderbar. Da gibt es ein ganzes Kapitel mit Kokoscurries. Bei den Nudeln zum Beispiel auch ein Nudelsalat mit Chili-Tofu. Bei den Salaten ein Sesam-Miso-Geflügelsalat. Hier werden die Hühnerteile mit Sesampanade unter dem Backofengrill gegart. Das wurde mir ein bisschen trocken, aber dafür kann das Rezept nichts. Es ist immer so... Mein Ofengrill ist leider heiß wie die Hölle und dann muss.
Na gut. Und dann sind diese Sachen pulverisiert.
Nee.
Sie sind nach der pulverisiert.
Nee,
leider sind
sie
einfach nur trocken.
Okay, aber diese gesamte asiatische Aromatik, ne, was sie so macht, ja, das kommt mir ja persönlich sehr entgegen.
Ich weiß, da bist du ganz weit vorne, da bist du angefasst.
Ja. Genau. Da gibt es jetzt auch noch vieles, was man, das würden wir so als mediterran bezeichnen, zum Beispiel im Kapitel Spaghetti, eine großartige Pasta mit rohen Sommertomaten. Das ist relativ viel Basilikum dabei.
Ansonsten mag ich aber sehr.
Ja, ein bisschen Zwiebel, Kapern, Zitronenschale und Olivenöl. Wie gesagt, alles roh. Mhm.
Und das gerade schmeckt im Sommer auch geil.
Unfassbar.
Das schmeckt im Sommer, das kannst du im Winter komplett haken. Bitte nicht machen. Aber im Sommer, ich habe nämlich jetzt gerade ein Buch durchgearbeitet, das ist ein Cliffhanger, das ist auch eine Gemüseküche, das kommt in einer der nächsten Folgen, ein unfassbar schönes Buch. Also wirklich wunder. Es hat kaum in letzter Zeit ein Buch mich fotografisch so angeguckt, wo ich sage, wow. Und da ist ein Rezept drin, tatsächlich mit Kirschtomaten und Pfirsichen und viel Basilikum und mariniert so ein bisschen und dann kommt so eine Kugel
Burrata wahrscheinlich,
Also das ist
tolle Sommerküche,
aber
ne?
Nur im Sommer. Das kannst du nicht.
Und das ist auch toll, wenn man im Urlaub irgendwo ist. Super. Und das mit den meistens gibt's im Süden ja noch trotzdem die viel besseren Tomaten als hier.
Klar. Ne?
Und das ist großartig. Ja. Ja. So, da gibt's noch einige Rezepte, haben auch leichten Levante-Einschlag hier. Zum Beispiel im Falafel-Kapitel gibt ein ganzes ein ganzes Kapitel mit Falafel. Mexiko ist hier vertreten mit Tacos und
Enchilada.
Es gibt doch diverse Mischformen.
Okay. Mischformen?
Ja, wie Falafel aus schwarzen Bohnen mit Rauch, Chipotle. Okay. Ne? Da hast du dann Falafel und Levante und Mexiko. Und das hier wird alles, was lecker ist, rund um den Globus, wird hier einfach unverkrampft miteinander kombiniert. Mhm. Wunderbar. Die Süßspeisen, wie gesagt, sind ja auch eine Spezialität von Donna Hay. Hat hier 5 Kapitel. Mhm. Zum Beispiel Pistazienbiskuit mit Rosencreme macht sie hier. Hier gibt es auch noch das Kapitel Süßes ohne Reue. Dann fragt man sich schon, ob da nicht ein bisschen Reue dabei sein könnte. Hier wird nämlich einfach der Zucker substituiert mit
Ahornsirup.
Ja, Agavendicksaft,
Ahornsirup, Datteln, Kokoszucker. Das machen die Amerikaner und die Engländer sowieso ganz viel mit Ahornsirup.
Ja. Ja.
Was ich ganz cool finde.
Ja, aber Zucker ist Zucker.
Ja, das ist, deswegen Genuss ohne Reue ist natürlich Quatsch. Ja, aber es hat einen anderen Geschmack, es hat eine Tiefe.
Ja,
ich finde, das ist.
Ich liebe ja auch Palmzucker zum Beispiel.
Ja.
Ne? Der hat so einen, der hat so ein karamelliges Flavor.
Yes.
Sag ich mal.
Yes. How do you say in German?
I don't know. Ja. So, mal zu den harten Fakten.
Bitte.
Knapp 100 Rezepte auf 272 großformatigen Seiten. Mhm. Erschienen ist das Ganze im AT-Verlag. Mhm. Es gibt ein Lesebändchen, wunderbar. Es gibt einen sehr schönen, haptisch angenehmen Leineneinband. Mhm. Das Ganze kostet 37 Euro.
Ja, aber ist es wert, ne?
Ja, wir werden mal wieder ein bisschen softer in den Fakten. Ne?
Ja.
Das ist ein traumhaft schönes Buch, wie ich finde. Ja. Der Leineneinband, großes Format und wie immer bei Donna Hay ein großartiges Layout, wie ich finde, mit sehr eindrucksvollen, das sind meist so dunkle Fotos von ihren langjährigen Wegbegleitern Con Paulus und Chris Cord, mit denen arbeitet sie schon sehr lange zusammen. Sie macht wenig persönliche Texte und trotz des luxuriösen Formats beschränkt sie sich hier aufs Wesentliche. Kurzes Vorwort, knappe Kapiteleinführung, knappe Tipps, mal mehr, mal weniger hilfreich, wie so oft. Wenig hilfreich, auch hier wieder mal die QR-Codes. Die Videos sind zwar auch sehr stylisch, aber wie so oft leider wenig aussagekräftig. Am Ende des Buches, wie bei Hay gewohnt, ein sehr genaues und umfangreiches Glossar. Das ist wirklich vorbildlich. Mhm. Da findet man alles nach Rezepten und nach Zutaten. Also, ab und zu gibt es bei den Rezepten Zutaten, die man entgegen der Angabe meines Erachtens nicht in jedem Supermarkt findet, wie Emmer. Chipotle Chili in Adobo-Soße. Mhm. Steht dann in meisten Supermärkten erhältlich. Nein, nicht, dass ich wüsste.
Mhm. Emma kriegst du ja auch nur im Reformhaus.
Ja, oder in Biomärkten. Mhm. Ne? Ja, muss man schon nachsuchen. Ja. Libanon-Gurke kenne ich auch nicht. Das ist eine kleine Salatgurke. Mhm.
Schmeckt natürlich besonders gut, so eine Libanon-Gurke.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Bestimmt.
Ja, aber es ist nichts dabei, was man nicht aber einfach ersetzen könnte.
Mhm.
Also insgesamt ein rundum gelungenes, empfehlenswertes, inspirierendes Buch.
Sehr schön.
Für eine unkompliziert, aber leckere Küche.
So.
So.
Und wir haben ja unser Koch. Kochpott-Thema.
Ja? Kochpots nehmen
wir. Wir vergeben Kochpots
von 0 10 bis 10.
Gut, sehr gut.
Für hervorragend, für fantastisch.
Hervorragend und 0 für nicht so.
Nee, nicht so.
Ja.
Und ich gebe ihr jetzt 8,5 Kochpots.
Oh, wow.
Ja.
Okay, schön.
Ja, schönes Buch.
Ich hätte ja noch einen Verbesserungsvorschlag für Verlage.
Ja, was denn?
Gerade jetzt auch hier bei diesem Buch.
Ja.
Es kommt mir immer wieder vor die Linse, dass da manchmal sehr schöne Teller verwendet werden.
Ja.
Oder sehr schöne Sachen, auf denen das angerichtet ist. Manchmal auch sehr schöne Töpfe, wo man sagt, ah, wo kommen diese Töpfe her? Wieso kann man nicht mal sagen, das ist ja immer, wieso kann man nicht mal so eine Rubrik machen, hinten dran im Buch, dann die Teller kommen von so und so.
Gibt's aber öfter.
In diesem Buch leider nicht.
Nee, das stimmt.
Und ich mag diese Teller sehr.
Ja.
Und ich mag auch diese Teller mit diesen Kordeln, die sie da hat. Das ist einfach zauberhaft für so kleine Sachen. Da sind im Teller sind so kleine Kordeln, Bastkordeln, wie auch immer, eingearbeitet. Das findet man ja so ganz selten. Das ist ja mal ein ganz großer Eyecatcher.
Ja.
Aber dazu müsste man natürlich wissen,
tja. Aber du kannst...
Donner, ruf doch mal an.
Ja, du kannst aber zu ihr auf die Homepage gehen und den einen oder anderen Teller bei ihr bestellen auch. Den mit den Kordeln jetzt nicht, aber...
Siehste.
Ja, so ist das.
So.
So, und...
komm, du bist noch nicht zu Ende.
Nee. Wir haben nämlich hier einen...
Der Schnellkochpott.
Wow, jetzt haust du aber mal einen raus.
Ja, Schnellkochpott. Ein Schnellkochpott. Du magst, hast du gerade schon gesagt, du bist nicht Burger, ne?
Never.
Warum nicht?
Das ist für mich kein Essen. Also das, Entschuldigung, oh, Shitstorm. Oh Gott, hätte ich das nicht sagen. Können wir das zurückspulen und rausschneiden? Oh, er schießt mich. Das ist nicht meine Art der Nahrungsaufnahme.
Warum?
Also eine Frikadelle jetzt beispielsweise ist sensationell lecker.
Ja,
so, wenn die
ist ja dabei.
Hausmacher Frikadelle, letztendlich ist es das. Ne?
Ja.
Oh, es ist wahrscheinlich auch falsch, was ich sage. Aber ich muss so eine Frikadelle nicht mit Chipotle und Gedönse und Puff, Piff. Und dann muss ich da auch nicht noch Brot zu essen und habe die zwischen zwei Buns stecken und so.
Warum nicht?
Für mich ist das, ich verstehe, dass das für viele Kult ist. Ich kenne, wir haben ja auch auf Mallorca, gibt es ja auch so einen Kult-Burger-Laden, wo sie alle hinrennen, an die Besten. Ich verstehe das, aber für mich ist es nicht.
Okay.
Aber das ist ja bei dir, du hast ja auch sowas. Du kannst Pulpo auch nur einmal im Jahr essen.
Das ist ja was anderes.
Wieso? Ich kann Burger auch einmal im Jahr essen, dann bin ich aber durch.
Also ich liebe Burger,
um
es jetzt mal so. Ich mag das wirklich gerne. Es gibt jetzt relativ viele Burgerbücher. Du guckst schon so kritisch, ne? Guckst du kritisch auf das Buch, ja.
Es gibt viele Burgerbücher, BB.
Ja, es gibt viele Burgerbücher.
Du hast jetzt das ganz tolle.
Ich habe ein relativ neues, hat sich hier dazu gesellt, erschienen im Landwirtschaftsverlag Münster. Von
Landwirtschaftsverlag?
Ja, so heißt der.
Okay.
Ja.
Gut.
Ja,
habe ich noch nie gehört, aber gut.
Ja.
Ich lerne jeden Tag gerne
dazu. Siehst du? Ja. Von Felix Schäferhoff und Christina Becher. Das heißt Burger Buddies.
Mhm.
Die beiden sind die Burger Buddies.
Verrückt.
Ja. Ich habe mich kurz mit Tina, der Autorin, auch unterhalten. Und zum Beispiel habe ich sie gefragt, was macht denn einen guten Burger aus?
Mhm.
Was meinst du, was einen guten Burger ausmacht?
Das wirst du mir sagen. Das wirst du mir einfach sagen.
Ja, hör mal rein.
Absolutes Fleisch. Also wenn wir jetzt Fleischburger gehen. Also die Mischung aus gedry-agedes Fleisch, finde ich, schmeckt sehr, sehr gut. Sollte nicht zu penetrant sein, aber so ein dieser leichte, fleischige Geschmack, also das finde ich ganz toll.
Mhm.
So.
Hack.
Ja.
Ja.
Ja, wie? Also ein gutes dry-aged Fleisch, selbst gewolft?
Ja.
Ja.
Es ist Hack.
Ja, dann ist es...
Hack.
Aber es ist ja auch so, dass ein schlechter Bun keinen ganzen Burger versauen. Für mich sind die Buns auch relativ wichtig. Ne?
Mhm.
Und dann fragte ich auch, was macht man denn, wenn der Bun schlecht ist? Ne?
Mhm.
Was macht man?
Das wirst du mir sagen.
Dann würde ich das Bun wegschmeißen.
So.
Da fällt mir, weil du fragst, warum magst du keine Burger? Warum magst du? Da fällt mir ein sehr, sehr schöner Sinnspruch ein.
Ja.
Soll ich dir den sagen?
Ja.
Also pass auf. Die Biene verschwendet auch nicht ihre Zeit damit, der Fliege zu sagen, dass Honig besser schmeckt als Scheiße. So.
Okay.
Den gebe ich dir jetzt einfach mal so mit.
Du hältst dich nach wie vor für die Biene. Ne?
Ja.
Du hältst dich immer für die Biene. Du läufst durchs Leben und hältst dich für die Biene und alle anderen für Fliegen. So bist du, ne? Das bist du, ne?
Deswegen ich habe dir nur diesen Sehnschaft, der war jetzt mal gratis heute.
Ja. Vielen Dank, so bist du. Das ist super. So lernt man sich doch auch immer weiter kennen, ne?
Absolut.
So,
ja. Jetzt schön, dich so lange nicht mehr gesehen zu haben.
Ja. So, jetzt noch der ultimative Tipp für einen guten Burger.
So, jetzt. Na?
Ich würde immer gucken, dass auch für den Mund etwas dabei ist. Also was Knackiges dabei, dann vielleicht eine Note, dann was Scharfes, vielleicht ja, natürlich was Käsiges, was Sanftes. Also wenn man reinbeißt, da muss es einen einfach schon abholen.
So.
Ich habe jetzt erst verstanden, dass für den Hund was dabei ist. Für den Hund. Ich habe schon verstanden.
Für den Hund. Nein,
für den Hund. Ja, schon gut.
Und ich fragte dann Tino noch, wie sie denn auf ihre Burger-Ideen kommt. Sie sagte dazu.
Ja, ich habe eigentlich immer überlegt, was würde ich auch ohne Bun essen? Und dann, wie kann man das dann auf burgermäßig sozusagen umsetzen?
Ja.
Gut, dann kannst du es auch ohne Bun essen.
Das kannst du im Zweifel auch ohne. Sie sagt doch, wenn der Bun schlecht ist, schmeißt ihn weg. Ja, genau, aber so kommt sie auf die Ideen. Gut. So gut, machst du mal ein schönes Gericht mit Frikadelle und dann packst du das einfach mal in ein Brötchen rein. Guck mal, was passiert. Vielleicht kommst du ja auch noch.
So völlig sinnbefreit.
Nein.
So, und also, jetzt wir brauchen uns ja jetzt nicht weiter darüber unterhalten, das ist nicht mein Ding.
Ja,
das ist doch alles gut.
Ja,
dafür, weißt du, wenn jeder alles möchte, mögen, wollten, haben, tun, dann, ne?
Genau.
Jeder Jack ist anders.
So ist's. Ja. Dann fragte ich noch, ob denn, sie ist gelernte Köchin tatsächlich, ne? Ob dann so ein Burger, Fast Food, ob das überhaupt eine Herausforderung ist für eine gelernte Köchin wie sie?
Wenn man einen Burger baut oder einen Burger kredenzen möchte, da müssen halt alle Zutaten, alle Bestandteile auf einem Punkt genau fertig sein. Und tatsächlich ist das auch der Grund, warum ich eigentlich weniger Burger esse und wenn mich immer selber bei Felix einlade. Da muss ich ehrlich sein, weil das ist nicht mal eben gemacht, sondern man muss sich wirklich überlegen, welche Schichten möchte ich haben, wie passen die Kompositionen zusammen, wo ist das Knackige, wo ist das Cremige. Und deshalb, das ist gar nicht so Fast-Food-mäßig eigentlich, wie man denkt. Also kulinarisch auf jeden Fall, wenn man was raushauen will.
So, so ist es nämlich.
Ja dann.
Ja, und zum Schluss habe ich gefragt, braucht es denn überhaupt noch ein Burgerbuch?
Es ist ja nicht das einzige Burgerbuch, wie du auch weißt. Und damit auf den Markt zu gehen, ja, das muss man gut überlegen. Aber der Verlag, der hat dann halt viel recherchiert und die waren so begeistert von unserer Kreation, dass sie gesagt haben, wir wollen das unbedingt mit euch machen. Und das war für uns natürlich wunderschön. Und als wir dann nochmal in die Liste geschaut haben, was wir uns da so zusammengedichtet haben, da waren wir tatsächlich selber begeistert.
So.
Schön, wenn man von seiner Arbeit auch selbst begeistert ist.
Ja, das bist du doch auch.
Ne? Absolut.
Ja, ist auch ein schönes Buch geworden.
Okay.
Ich ganz kurz mal zu dem Buch. Das geht von der Anleitung, wie man Fleisch selber wolft und Patties formt und die am besten einfriert und so weiter. Gibt's eine Anleitung für die gerade angesagten Smashed Burger mittels einer Mauerkelle. Da werden die.
Wenn du uns Kunst noch mitnimmst.
Smashed Burger. Ja, der wird ganz platt gedrückt. Ne? Der wird extrem platt gedrückt.
Der ganze Burger?
Nee, das
Fleisch.
Patty. Ja. Genau.
Okay.
Dadurch hast du eine höhere Oberfläche natürlich. Der wird dünner, somit knuspriger auf beiden Seiten. Ein bisschen Trick dabei ist, da kann man auch minderwertigeres Fleisch nehmen, weil natürlich es bei beiden Seiten sehr knusprig ist und aber die sind gerade angesagt. Man kann auch hochwertiges Fleisch nehmen.
Okay.
Dann freut sich die Kuh.
Gut.
Es gibt auch eine Anleitung für eine Do-it-yourself-Burger-Glocke, wie man sich sehr einfach selber baut. Weißt du, wofür eine
Ich weiß noch nicht mal, was eine Torre ist.
Das ist eine Haube, die kommt hinterher drauf, damit zum Beispiel der Käse schneller schmilzt.
Ah, das ist eine Burgerglocke.
Ja.
Okay.
Ne?
Ich kenne nur Gloschen.
Ja, eine kleine Glosche ist das. Die,
okay. Ich entschuldige bitte.
Ich bin ja da. Ich helfe euch ganz.
Du bist ja auch.
Da gibt es Warenkunde und natürlich Rezepte, die, wie ich finde, ganz wunderbar sind. Das sind erstmal Buns. Da gibt es einen Standard-Vollkorn-Brioche und einen veganen Bun. Da gibt es Soßen, Toppings und Beilagen. Die sind so aufs Wesentliche reduziert. Aber jetzt nicht ausufernd, aber alles, was man braucht. Aber auch selbstgemachter Ketchup, selbstgemachte Mayo, Barbecue-Soße und so weiter. Gibt es auch ein Rezept für Pommes aus dem Ofen. Auch hier wieder mit dem wunderbaren Stärketrick, den es gerade auch bei Donna Hay gab. Die Burger-Rezepte. 5-mal Rind, 5-mal Schwein, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchte und vegetarisch. 3 davon sind sogar vegan. Zum Schluss noch 5 süße Burger. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wem es Spaß macht. Ich habe hier den klassischen Cheeseburger gemacht mit den, soweit jetzt keine große Überraschung, aber die Brioche-Buns aus dem Buch, die sind großartig. Sehr einfach. Die werden jetzt schon auch mein Standardrezept für Burger-Buns. Ja. Das ist der Tang-Zong-Vorteig, wird da benutzt. Kennst du den? Schon mal gehört?
Nein.
Kommt aus dem, ich weiß gar nicht wo, im Chinesischen oder was. Das wird, da wird in dem Fall 100 Milliliter Milch, aber oft auch nur Wasser, mit 20 Gramm Mehl in der Pfanne angeröstet, bis das so eine richtig klebrige Paste gibt. Mhm. Und das ist der Vorteig. Das ist super. Also die Buns waren wirklich exzellent. Mhm. Also, zum Schluss. Tolle Ideen, super umgesetzt. Wer sich ein Burgerbuch anschaffen möchte, sollte sich dieses auf jeden Fall mal anschauen. Das war's schon.
Toll.
Toll, ne? Mhm. Und?
Na?
Soll ich das mal leihen?
Nein.
Nein, du bist so ignorant.
Ich bin, da ich entschuldige mal bitte, das ist, das, nein. Ich habe ein anderes Buch für dich.
Okay.
Ich habe ein anderes schönes Buch für dich.
Check 2.
Also, ich habe ein Buch dabei, weil wir den Protagonisten, einen der, der Protagonisten dieses Buches ja auch im Interview gleich haben. Mhm. Es ist Italien. So heißt es, von Frank Buchholz und Björn Freitag. Mhm. Im Trittori Verlag erschienen, kostet 29,90 Euro. Das sind jetzt erstmal die Fakten. 216 Seiten und rund 90 Rezepte. Vielleicht erstmal zu den Autoren selbst.
Ja.
Ich sagte, Frank Buchholz ist in Dortmund geboren, in Unna aufgewachsen, jetzt in Mainz beheimatet, im Restaurant Bootshaus. Ist Spitzenkoch, auch Sterne. War bei Legenden wie Franz Feckel, Heinz Winkler und auch Gerd Käfer zahlreiche Auszeichnungen und hat mich mal geschlagen damals bei Kitchen, tralala, bei Vox damals.
Kocharena.
Kocharena,
genau.
Mit dem wunderbaren, leider viel zu früh verstorbenen italienischen
Santo
Koch.
Santo Di Santis.
Genau, mit das war mein Zieh. Koch dort, ja, also der hat
Coach,
der hat das also mit mir vorbereitet. Und es ging um gefüllte Rotzungenröllchen auf Radicchio-Salat mit, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. So. Ich habe das gefüllt mit Tomate und Ingwer, meine Rotzungen, und paniert und auf diesem Radicchio-Salat gemacht. Und er hatte dann nochmal eine Garnele extra dazu.
Das tut noch ein bisschen weh, ne?
Nein.
Doch, ich sehe es dir an, das tut dir immer noch ein bisschen weh.
Nein, das tut es überhaupt nicht. Du mögest in der Hölle schmoren. Es tut überhaupt nicht weh, gar nicht. Die Sache war nämlich die. Es gab ja da zu dieser Zeit noch die Chefredakteurin von Essen und Trinken.
Die damalige,
Die damalige. Und das hat uns beiden, Sante de Santis, den ich sehr geschätzt habe, und mir die Sprache verschlagen. Weil sie hat dann mein Gericht abgewertet, weil sie gesagt hat, na, der Radicchio ist ja bitter. So. Und da haben wir uns nur angeguckt und haben gesagt, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Also dafür kriege ich jetzt 2 Punkte weniger, weil mein Radicchio bitter war? Was kann ich denn dafür, dass dieses Gemüse bitter ist? Oder? Das ist nun mal ein Bittergemüse. Dafür kauft man es, weil es eine bittere Note hat. Weil Bittergemüse auch total wichtig ist, wenn man das im Herbst isst.
Soll ich dich mal in den Arm nehmen, Patrick?
Diese Bitterstoffe sind so unfassbar gesund.
Der Schmerz ist noch da.
Nein, überhaupt, du mögest in der Hölle schmoren.
Der Schmerz ist noch da.
Deswegen also, bald mein Radicchio.
Es kommt alles wieder hoch.
Halt den Sabbel. Es war so, dass mein Radicchio bitter war.
Ja.
So, das war bitter.
Ja.
Und die Garnele extra. So.
Warum Sie?
Ich habe Frank Buchholzer übrigens nicht auf dieses Drama angesprochen.
Ja, nur ganz
Interview.
Ja,
ich möchte darüber nicht sprechen.
So, aber noch zu sehr
back to topic. Man sollte nicht unerwähnt lassen, dass Frank Buchholz Ziehvater, jetzt beruhig dich.
Ich bin
beruhig dich bitte. Aus Apulien stammt und Frank nicht nur deshalb einen besonderen Bezug zu Italien hat. Das wissen wir beide. Björn Freitag, der Co-Autor, kommt aus Dorsten, ist auch Sternekoch, betreibt dort den Goldenen Anker, da waren wir ja mal zu Gast, und ist wohl einer der bekanntesten TV-Köche, möchte ich mal fast sagen.
Ja, glaube ich auch.
Auch langjährig zusammen kennt man sie ja beide jetzt aus der WDR-Sendung Lecker an Bord. Und generell spielen sie das nicht nur, sondern sie sind auch tatsächlich Best Buddies. Jetzt also ein gemeinsames Buchprojekt, das ist das erste gemeinsame Buchprojekt, das ist Italien, das Kochbuch. Goldfoliendruck, also vorne Buchholz.
Ja, es gibt doch dieses Lecker an Bord, gibt es auch.
Ja, das ist aber diese WDR-Sendungsnummer. Ja, okay. Das ist das gemeinsame Projekt in einem ganz anderen Verlag.
Ja, auch. Ja. Ne?
So. Also Goldfolie, das Konterfei der beiden, ist in so einem scherenschnittartigen Cover vorne drauf. Klassische italienische Einteilung, die kann man sich denken, die kennt jeder vom italienischen Restaurantbesuch. Antipasti, primi piatti, secondi piatti, piatti unici und dolci. Piatti unici, das ist vielleicht nicht jedem geläufig. Das sind diese auf einmal satt Gerichte.
Ja, ja.
Also, dass man nicht verschiedene Vorspeisen, bla bla bla, sondern das ist so ein Gericht, wovon du also satt wirst. Das alles soll eine alltagstaugliche Küche sein. Das ist es auch. Voll einfach. Ich würde manchmal sagen, sehr einfach. Bis tatsächlich auch am hinten raus ein bisschen anspruchsvoll. Wenn wir von einfach sprechen, dann sind das beispielsweise, ja, man muss die Grissini, gibt es dann auch ein Rezept dazu, wie man sie backt, aber Grissini mit Parmaschinken umwickeln dann am Ende.
Naja, aber selbst backen ist doch anstrengend.
Absolut.
Ja.
Backen ist auch nicht kochen, hat mal einer gesagt.
Ja.
Ne? Ja. Tomatenbruschetta, also Tomate klein schneiden auf Brot, rote Beete Carpaccio, ein paar einfache Salate und dann geht es auch schon in den ersten Gang. Zu Nudeln und Gnocchi. Da ist übrigens ein wirklich gutes, sein Nudelteigrezept ist richtig gut.
Mhm.
Also das ist genauso.
Was ist das Besondere? Kann man das kurz?
Die Einheiten, diese verschiedenen Einheiten mit eben dem Grieß und dem Ding und den Eiern und so. Das ist einfach sehr gut. Mhm. Also die Aufteilung ist sehr gut. Vor allen Dingen ist dieser Teig, weil er auch beschreibt, wie man es macht. Also nicht das Wasser sofort dazu, sondern nur tröpfchenweise. Erstmal gucken, erstmal den Teig anschauen, wie er wird. Einmal reinfassen, ist er noch feucht und so. Und dann natürlich muss man auch ein bisschen kneten.
Aber Sag doch mal, wie der Teig geht.
Also 300 Gramm Mehl, Tipi 00.
Mhm.
Wobei man kann auch normales.
Ja, aber 00.
Aber 00 ist gut, das Pizzamehl. Oder Typ 405, das schreibt er natürlich auch. 250 Nudelgrieß, 6 Eigelb und 2 ganze Eier.
Ja, das ist ordentlich viel Ei.
Okay. Ja. Aber, und dann Meersalz, ein Teelöffel, ein Esslöffel Olivenöl und eben Milch oder Wasser. Ich habe Wasser genommen, immer Wasser. Nur nach Bedarf. Und da brauchst du auch gar nicht so viel. Und das schreibt er aber, wie man das macht. Und dann wird das zusammengeknetet. 5 bis 10 Minuten muss man das also tatsächlich auch kneten. Das Schöne ist, das kriegt dieses, wenn man öfter mal bei Instagram sieht, wie manche Nudelteig machen. Mhm. Und die Profis haben ja dann so, wo du dann aufschneidest und dann klappen sich diese Teile so schön auseinander. Genauso ist dieser Teig. Genau so ist das. Also das macht sehr viel Spaß. Daraus dann eben die Nudeln zu machen, macht sehr viel Spaß, weil du eben nicht mehr viel Mehl brauchst. Du kannst das einfach immer dünner rauswälzen und du hast nicht diese ganze Mehlpampe in der Küche rumstehen. Das ist schon sehr schön gemacht. So, Nudeln habe ich gesagt. Ne? Zu Nudeln Gnocchi, Spaghetti, Venusmuscheln, gut, kennt man. Und dann kommen Auberginen-Ravioli mit Salbei-Bucheckern-Butter. Ich hätte gerne diese Bucheckern bestellt, die gibt es aber jetzt im Moment nicht.
Gerade nicht.
Nicht? Kürbis-Agnolotti mit Sugo vom Hirsch, auch geil. Sehr leckere Kürbis-Gnocchi mit Pinien-Salbei-Butter, auch richtig schön. Oder Risotto mit Scampi in der Kaffeetasse, überbacken mit Knoblauch-Zabaglione. Das ist auch nicht so schlecht. Bei Secondi kommen dann beispielsweise Kalbfleischbällchen, die man hierzulande als Königsberger Klopse kennt, ne?
Ja, gekocht auch.
So, Sauerbraten vom Rinderfilet mit Sauerkirschen, gebratenem Kokos, Rotkohl und Miniknödel. Sehr lecker auch Maishähnchenbrust mit Kaffee-Vanilleschaum, Blumenkohlpüree, rote Beete.
Das ist aber ganz schön fancy alles.
Ah, ja. Fisch recht wenig, also Schwertfisch, Dorade, Kabeljau ein bisschen. Ich glaube nur 6 Rezepte mit Fisch, aber egal. Dann Piatti Unici sind Pizza und ein paar aufwendiger Gerichte, also Saltimbocca vom Seeteufel, Schinken umwickelt auf Polenta mit Kräutervinaigrette, geschmorte Lammstelze mit Cremolata und ähnliches mehr. Und dann sind wir auch schon bei den Süßwaren. Mhm. Dolci, Panna Cotta, Zabaglione, Erdbeer-Tiramisu, Mandelkuchen.
Lecker. Ja. Nehme ich alles in der Reihenfolge.
In der Reihenfolge? Nee, du machst ja erstmal deinen Burger. Es ist Italien, wie man es aus vielen anderen Büchern bereits kennt.
Ja.
Da habe ich jetzt viel Erwartbares. Also weil du sagst, es ist fancy, ja, aber wenig jetzt neu interpretiert ist. Aber darum geht es auch gar nicht.
Aber das ist ja nicht, der hat doch auch so Ravioli mit Sauerkraut gefüllt und so. Das kann man ja eigentlich nicht erwarten, oder?
Hast du mir nicht mal ein Rezept gegeben mit diesen, machst du das nicht immer, wenn du Rest hast, diese Sauerkrautnudeln? Das heißt doch von dir, dieses Rezept, ne? Ja.
Ja?
Das ist doch dein Lieblingsrezept.
Was? Nein.
Nein?
Nee.
Okay.
Nee, ich habe früher Sauerkrautnudeln öfter gemacht.
Genau,
aber,
und das Rezept hast du mir damals gegeben.
Ja, ist das so? Okay, okay, ist dann schon was her. Ne?
Ja. Also von daher Nudeln mit Sauerkraut, gut.
Ja, aber das ist ja
alles
nicht
gut. Ja, okay. Aber das ist ja nicht, wir reden ja jetzt nicht, also es geht ja jetzt nicht darum, dass die beiden hier die Welt Italien neu erfinden wollen, sondern sie wollten zusammen ein Buchprojekt machen, was ich ganz gelungen finde. Und es geht ja jetzt nicht um, so. Sind einfach gute Buddies und es ist ja auch ein Herzensprojekt bei denen. Also das haben wir ja auch rausgehört. Es gibt ein paar Fotos, wo ich gedacht habe, die müsste man jetzt hinterfragen. Also die Kürbisgnocchi beispielsweise sind weiß und wenn man Kürbisgnocchi macht, sind die eigentlich gelb.
Gelb, ja.
Da habe ich so gedacht, komisch. Die Kalbfleischbällchen auf Seite 83, die habe ich auch gemacht. Die waren, ich habe sie deswegen gemacht, weil das Bild so geil aussah. Und dann habe ich gedacht, sag mal, was hat er denn da gemacht? Also wie hat er die so hinbekommen, dass da dieses, also wenn man Kalbfleischbällchen im Wasser gart, dann werden sie halt rund
ganz
und
glatt.
Und, ja, so. Genau. Aber auf dem Bild denkst du so, wow.
Ja, die sehen ein bisschen aus wie Semmelknödel so, ne?
Genau. Ja. Und das weiß ich nicht, wie die das geschafft haben. Okay. Vielleicht müssen wir da nochmal in die, was wir er ja auch anbietet, wir müssen einfach nochmal zu Frank in die Kochschule und sagen, so, jetzt machen wir diese Kalbfleischbällchen. Ja, ich will das genau so haben. So, die Rezepte sind aber sehr ordentlich geschrieben. Man sollte sich aber diese Dinge immer erst durchlesen und dann kochen. Das ist ja auch das, was du immer sagst, denn die Reihenfolge stimmt nicht immer so ganz. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Zudem sollte man den ein oder anderen Kniff kennen, gerade wenn man von Wirsing-Rouladen spricht, den Mittelstamm mit einem Nudelholz, wie auch immer, plattiert, den Strunk plattiert, damit man das besser einrollen kann. Solche Sachen stehen nicht drin. Mhm. Das setzen die voraus, weil sie Profis sind, aber das weiß vielleicht auch nicht jeder. Und die einigen Garzeiten müsste man auch drüber sprechen, etc. pp. Ansonsten ist das ein gutes, schönes Fanbuch und ein schönes Italienbuch von Frank Buchholz und Björn Frank. Wer hat denn gestern getrunken und den Hangover gehabt? So, und es geht um Kochpots und ich gebe diesem Buch 7,5.
Wunderbar.
So ist's.
Wunderbar.
Wir haben uns sehr schön unterhalten mit Frank Buchholz in Mainz. Das war eine aufregende Fahrt dorthin.
Man kann dort übrigens sehr schön draußen sitzen und essen.
So,
so schließt sich der Kreis.
Ja, und dieser Koch, der auch einen Stern hatte, hat damit überhaupt kein Problem, seine Gerichte draußen zu servieren.
So sieht es aus, so. Ja.
Wunderschöne Lage, ne?
Ja,
es ist
ganz
richtig,
toll.
Richtig toll gewesen.
Ja, ganz
toll. Ein ganz zauberhafter Abend.
Genau, tolles Gebäude.
Ja. Also das ist schon ein Kleinod.
Gut.
Kann man mal hinfahren.
Hören wir mal rein. Genau.
Das Interview.
Hallo, Frank Buchholz. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja,
schön,
dass wir hier sein.
Ganz tolle Location.
Wirklich ganz großartig. Also schon, wo wir hergefahren sind, habe ich gesagt, wow.
Hier mit Blick auf Rhein. Ja. Das ist sehr, sehr schön.
Also ich kenne auch kaum Plätze vom Rhein, wo so eine Tiefe da ist, die man hier sieht. Also wenn man da hinten die alte Brücke, das ist die Theodor-Heuss-Brücke. Und ich vergleiche das immer mit Portugal mit Lissabon, wenn man so in den Atlantik fährt. Ne, das ist, und Mainz ist einfach eine tolle, schöne Stadt. Und die Stadt des Buches übrigens auch. Ne?
Und des Weines.
Ja, saufen tun die auch. Und mit Niveau.
Jetzt pass auf, jedes zweite Video bei Instagram bei Frank Buchholz dreht sich um Nudeln, um Pastateig. Und der Ziehvater kommt aus Apulien. Also diese italienische Leidenschaft, die italienische Liebe ist da. Warum hat es denn jetzt so lange gedauert, bis das erste Italien-Kochbuch rauskommt?
Das ist eine ganz berechtigte Frage. Also die Idee war noch nicht mal unsere Idee, also von Björn und mir, sondern der Verleger, der Ralf Renzel, hat gesagt, eigentlich, wofür steht ihr beide? Und ich stehe so ein bisschen für Italien, obwohl ich Deutscher bin, Südschwede. Und das ist schön, dass das geklappt hat, dass wir einen Verlag gefunden haben. Und das, vor allen Dingen, dass wir auch mal zusammen ein Buch machen, was nicht mit Fernseh und Funk zu tun hat, sondern eigentlich so ein bisschen das widerspiegelt, was wir sind. Was Björn an Kochkompetenz und an Leidenschaft hat und was ich so gerne esse. Und wo ich die Leute auch motivieren möchte, das nachzukochen, weil es einfach lecker ist. Ne? Und das jetzt, sind so Sachen.
Jetzt habt ihr das als Duo gemacht. Ne? Was macht denn da eure Zusammenarbeit aus? Warum Björn und du?
Das ist eine gute Frage. Muss ich kurz drüber nachdenken, weil die wird nicht so häufig gestellt. Wir sind lange befreundet. Wir sind
auch privat.
Ja, klar. Ja. Also der Björn hat irgendwann mal in den 92, 93, weiß nicht mehr genau, da habe ich in Frankfurt im Brückenkeller gearbeitet und dann kam der als Kommi dazu und das war eigentlich so, dass ich damals die Köche, die Kollegen nicht so nah rangelassen habe, aber bei Björn war das anders und zu dem Zeitpunkt ist Björns Vater auch gestorben und die Situation hat ihn natürlich ganz schön mitgenommen und er musste dann eben kurzfristig auch den Betrieb seiner Eltern übernehmen, also in die Küche gehen und die Mama ist dann in den Service gegangen und da habe ich mich auch ein bisschen verantwortlich gefühlt und so sind wir dann immer enger zusammengewachsen. Und wenn einer ein Problem hatte, dann hatten wir auch beide jemanden, ob das jetzt kochtechnisch war, privat oder betriebswirtschaftlich, dann hatten wir immer einen Buddy, mit dem man da offen und sauber und ganz klar drüber sprechen konnte. Und über die Jahrzehnte, das ist ja lange schon her, ist das immer enger geworden. Und dann die Zusammenarbeit mit dem WDR, also da ist der Björn dann gefragt worden, weil er ist ja so ein klassisches WDR-Gesicht. Mit wem er sowas mal zusammen machen würde.
Ist das jetzt ein Lob oder?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich musste kurz schmunzeln, ist so also ein klassisches WDR.
Ja, ist er ja. Über die Jahrzehnte. Und ich finde das auch, ich finde, das ist auch ein toller Sender, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist meine Heimat und dann guckt man sowas auch, obwohl heute spielt das keine Rolle mehr, ob das NRW ist, sondern ich würde sagen, das ist ein übergeordnetes Programm, also ein nationales Programm, was man da sieht, natürlich mit dem Schwerpunkt Regionalität zum Bundesland, aber da war Björn damals so und hat gesagt, also wenn ich jetzt gefragt werde, wen ich als Buddy haben möchte, dann kam ich ins Spiel. Ne? Und wir funktionieren, finde ich, auch ganz gut. Also es gibt da auch keine Querelen oder der eine, der ist hipper als der andere oder so, sondern wir sind einfach gut befreundet und sprechen das auch aus, was wir denken. Ne? Und das finde ich auch wichtig. Das ist selten heutzutage.
Das ist richtig.
Ja. Also in der Branche zumindest.
Yeah. Wie habt ihr euch das aufgeteilt, als ihr das Buch gemacht habt? Oder?
Also jeder hat eigentlich in den, und das ist ja auch das Schöne, wenn man, weil man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit so ein Kochbuch ist. Und da geht es nicht nur ums Kochen, sondern Bilder machen, Rezepte schreiben, dann wird nachgekocht. Da haben wir dann eben auch den richtigen Verlag dafür, die nehmen das extrem ernst, der Territori Verlag. Und ja, dann hat jeder einfach mal so in den Pool reingeschmissen, was er so als italienisch empfunden hat. Das war auch ganz lustig, weil Björn dann Ravioli mit Sauerkrautfüllung reingeschmissen
hat. Ja, aber die ist jetzt drin, ne?
Ja, die sind drin. Die sind auch extrem lecker.
Ja, ja. Ne?
Und das ist auch wichtig. Ich glaube, dass Björn da gar nicht so drüber nachgedacht hat. Er hat einfach mal in seinem Pool der Rezepte nachgeguckt, was könnte da reinpassen, was muss ich jetzt nicht nochmal neu schreiben oder vielleicht überarbeiten. Ja, und so ist das dann entstanden. Der Verleger hat sich da ein bisschen mehr drum gekümmert als um andere Projekte, würde ich sagen.
Okay.
Und ja, das, was ich bis jetzt gesehen habe, es ist ja noch nicht erschienen, ne, vom Layout und so.
Naja,
also
Wenn wir erscheinen, dann erscheint es.
Ja, also dann ist es erschienen.
Schön, und ich finde es auch echt gelungen. Weil das
aber ist doch toll, dass wir jetzt schon wissen, wie in Zukunft wir schon
ja,
sind.
Genau.
Wahnsinn. Wir wissen jetzt schon Dinge, die wusste
ja,
keiner,
ja, genau.
Wo wir jetzt hier sind.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Und ich finde das echt gelungen. Ne? Das spiegelt auch so ein bisschen Italien wieder über diese Leichtigkeit des Layouts und so weiter. Ja. Und dieser grafische Anspruch, das zu porträtieren von uns beiden, also quasi die Nasen, ne? Und finde ich auch richtig. Ne?
Hattest du da Einfluss auf die Grafik, auf die Gestaltung?
Das macht die Frau vom Ralf in Zusammenarbeit mit dem Grafiker und da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich den Verlag relativ gut kenne. Also ich kenne, also das ist ein Hobby von mir, Kochbücher. Es gibt leider nicht mehr so viele, wie es mal vor 10 Jahren war. Und ich finde das immer ganz wichtig, dass da auch ein Anspruch da ist und dass da eine gewisse Zeitreise nicht von Mode, sondern eigentlich von Zeitlosigkeit stattfindet. Und das haben die wieder auf den Punkt hingebracht. Ne? Also das hat für mich Bestand, das Buch, die nächsten 30, 40 Jahre. Ne?
Okay. Aus deiner Lieblingsnudel, Frischkäse, Ravioli mit Pinien,
Salbeibutter,
ist jetzt Gnocchi geworden.
Ja, das ist auch, also ich habe ja, als wir da angefangen haben, habe ich auch mal nochmal so recherchiert, so was passiert da eigentlich so in diesem Bereich, und in Italien passiert komischerweise ein bisschen weniger, was Nudeln betrifft, aber so USA, England, Kanada, da boomt das richtig, also und richtig Handwerk ist das, also ist auch richtig viel Arbeit, weil eine gute Nudel kann man maschinell vielleicht, aber nicht so, wenn die handwerklich gemacht ist, und das ist ja mein Beruf. Das Kochhandwerk. Umso schöner fand ich das, dass diese Nudel da international so ein Revival kriegt und diese Buttersoße, ob das jetzt mit Bucheckern zum Beispiel sind, also das geht auch, oder mit Walnüssen.
Die nimmt Gregor heute mit, die Bucheckern?
Ja, und, die hast du in deinem Shop, ne?
Ja, die habe ich aber leider nicht hier. Da müsste ich nach Gonsenheim.
Nein, dann bestelle ich die einfach.
Ja, du lässt mir eine Karte hier und ich organisiere das.
Fail.
Und da passt das mit Butter einfach gut, und Salbei ist ein tolles Aroma, was mit Parmesan zusammen eigentlich immer glücklich macht. Ne? Und da kann man auch mal Gnocchis mit essen. Ja.
Das ist richtig. Was ist denn dein Signature-Nudelteig? Das würde mich interessieren. Weil wenn man Nudelteig, jeder Koch hat seinen Nudelteig. Also mein Nudelteig ist der Nudelteig von Johanna Meyer. Das sind jetzt, als wenn wir jetzt sagen, 250 Gramm Mehl. Sie nimmt keinen Semola, also 0,0, klar. Und dann sind das 4 Eier, also 4 Eigelb und ein ganzes Ei, bisschen Salz, bisschen Olivenöl, das war's.
Das geht auch in die richtige Richtung, weil man nimmt mehr Eigelb wegen dem Fettanteil, das schmeckt besser.
Genau. Ja.
Ein bisschen Bindung brauche ich übers Eiweiß. Genau. Und ich nehme aber Semola noch mit dazu, weil ich einen leichten Biss haben möchte. Und mein Rezept ist eigentlich das vom Heinz Winkler, der nicht mehr lebt, Südtiroler. Da habe ich mal in München im Tantris gearbeitet. Und ein anderer Freund, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, der Heinz Beck, der nimmt das Rezept auch heute noch in Rom. Ist auch ein 3-Sterne-Koch.
Oh, also. Ja, das sind die Eigelb-Dinger.
Und das sind 8 Eigelb, 2 Volleier und da sind 200 Gramm Mehl, also 0,0er Nudel oder Pizzamehl, und dann der Rest ist Semola, und das ist mein Teig. Und ich sehe zu, dass er so trocken wie möglich ist. Also ich gebe dann Wasser dazu, keine Milch, und vakuumiere ihm dann nochmal, weil dann habe ich einfach ein bisschen Arbeit auch und Zeit gespart, weil bis ich den dann so geknetet habe, dass er homogen ist, das ist echt leidig. Ne? Und so Vakuumiermaschinen, die sind ja auch heute zu Hause eigentlich da in der Regel. Ne? Und dadurch wird er kompakter und hat seine Ruhezeit, und dann kann man den direkt ausrollen. Ja.
Jetzt ist im Buch, ist mir aufgefallen, ist gar nicht, unter den Rezepten steht gar nicht, welches Rezept von wem ist.
Ne? Ja, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber ich finde, das ist ein guter
Sauerkraut, wissen wir.
Sauerkraut. Ich finde, es spielt auch nicht wirklich so eine Rolle.
Ja, also, gut. Nee, also ja, das spricht
jetzt,
ja für euch.
Also das wäre jetzt kein Veto, wo ich jetzt anfangen würde und sagen, also das ist von Björn, das sieht man doch, oder das ist von
spricht,
mir.
Das
also,
spricht ja für euch.
Nee, da sind wir uns einig, weil sie sollen alles nachkochen.
Und jetzt noch eine bisschen ketzerische Frage. Braucht die Welt denn noch ein Italien-Kochbuch?
Das ist auch eine berechtigte Frage. Und,
ist das nicht irgendwann auserzählt?
Nee, ich glaube nicht. Das ist eine Endlos-Story, und vielleicht, also ich glaube auch die nächsten Bücher, die kommen werden, dann geht es dann mehr um die Thematik der Religion, Regionalität. Also eine Straßenseite macht den Nudelteig so, die andere macht den so. Und ich finde, das ist einfach überhaupt nicht ketzerig, sondern das ist einfach ein schönes Thema, dass man sich neckt, und das kennt man von Köln und Düsseldorf oder von Mainz und Wiesbaden, und das gehört ein bisschen zum Leben dazu.
Okay. Da, du hast auch gesagt, das wäre eine sehr unkomplizierte Küche.
Ja. Ja.
Jetzt ist das denn unkompliziert, wenn sich Italiener tagelang, nächtelang über eine Carbonara unterhalten können? Kann das überhaupt unkompliziert sein?
Also für mich als Kind war das immer, ich wusste ja nicht so, ich habe nicht so direkt Italienisch gelernt. Ne? Also ich kann heute auch noch nicht, verstehe viel, aber nicht gut Italienisch. Mhm. Aber wenn ich dann nachgefragt habe, und das ist wirklich so, also wer die bessere Tomatensoße macht zum Beispiel, und dann haben die sich da stundenlang drüber unterhalten. Und ich habe gesagt, damals als Kind habe ich gesagt, wie langweilig ist das denn? Ne?
Heute machst du mit.
Man muss, nicht ganz so. Also ich bin da immer noch ein bisschen schneller im Kopf, denke ich mal, dass ich das akzeptiere. Aber das ist ja das Schöne, was Italien so ausmacht. Diese Liebe zum Produkt und zum Essen und zu der Leidenschaft. Und das findet da auch in der Gesellschaft nicht mehr so statt, wie es vor 20 Jahren war. Also es lässt auch nach. Ne? Also diese Tradition.
Eigentlich schade, ne?
Total schade. Ne? Also da muss man sich auch wirklich mal was einfallen lassen, dass das weitergeht. Aber die jungen Leute haben das Bedürfnis noch nicht momentan so. Aber ich glaube, das kommt automatisch wieder. Umso mehr das in Vergessenheit gerät, umso mehr wird das dann auch wieder ein Anspruch sein. Weil das ist Italien.
Das heißt, du kriegst kein Herz, Kasper, wenn irgendjemand einen Schuss Sahne in die Carbonara macht?
Finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, aber meine Söhne zum Beispiel, die kochen auch sehr gut. Und nicht, weil der Papa das macht. Das ist dann einfach später zum Hobby gekommen. Und mein Jüngster zum Beispiel, das hat meine Frau mir heute erzählt, der macht seit 2 Wochen jeden Abend Carbonara. Und der pflegt dieses Thema. Wenn ich da Sahne reinschütten würde, dann wird er wahrscheinlich sauer werden. Ja. Okay. Aber ich finde es nicht schlimm. Und ich kenne das auch noch, so Tortellini à la Panna. Also,
herrlich.
Lecker, oder? Wenn die dann Kindheit so richtig weich gekocht waren in der Disco.
Gar kein Biss mehr gehabt.
Ja, natürlich nicht. Aber irgendwie bleibt das. Ne? Und so gekochte Sahne finde ich auch. Also Fett ist ja grundsätzlich immer lecker. Ja,
absolut, ja.
Das stimmt.
Jetzt nimmt Frank Buchholz ja eigentlich kein Blatt vorm Mund. Ne? Du bist ja ein sehr direkter
Eigentlich, Typ. Ich bin diplomatischer geworden.
Ist das so?
Altersmilde.
Okay. Weil Altersmilde? Weil es gibt so Geschichten von Frank Buchholz.
Weil ich mir einfach so auf die Fresse verbrannt habe, deswegen.
Ah, okay. Ja, dann ist das ein Thema, weil damals...
Was gibt es denn da für Geschichten?
Ich hab Sachen gelesen, also Kurt Beck mal die Suppe versalzen, das hättest du gerne mal getan, da gibt es so Geschichten. Und wo du gesagt hast, so jetzt hänge ich den Stern an den Nagel, jetzt mache ich den Laden zu, dann hättest du mal gesagt, naja, jetzt kommen die ganze Zeit nicht gekommen sind, jetzt kurz vor Schließung, jetzt kommen sie wieder alle aus ihren Löchern gekrochen.
So war das, ihre Gutscheine einlösen,
gucken,
wie das ist und so weiter.
Und trotzdem höre ich jetzt so raus, meine Söhne, meine Frau und so weiter, eigentlich mehr so der Familienmensch. Also wie passt das zusammen? Ist das jetzt tatsächlich diese Altersmilde, wie du gerade gesagt hast?
Nee, glaube ich nicht, nee, aber
es bringt einfach so links.
Das hat keinen Anspruch, drüber nachzudenken für mich mehr, und das bringt ja auch nichts, weil was regen sich andere drüber auf und ich muss mich nachher dafür rechtfertigen und so weiter, deswegen lasse ich es einfach mal im Raum stehen, ja. Und das ist mir wichtig, meine Familie ist mir wichtig, meine Mitarbeiter, meine Gäste jetzt hier, die das unkompliziert hier im Bootshaus genießen und uns unterstützen. Und auch solche Augenblicke, wie wenn jetzt so ein Buch erscheint, dass ich dann mit euch darüber rede.
Podcast-Aufnahme.
Ja, aber das ist ja auch, ich habe gesagt, okay, das Schönste ist eigentlich an dem Podcast, dass ich die beiden Vögel mal kennenlerne. Und ich glaube einfach, wenn man gerne isst oder Verbundenheit zur Kulinarik hat, dann schweißt das auch ein bisschen zusammen. Also es bleibt ja, wenn wir uns wiedersehen, da wird ja immer so ein gutes Verhältnis da sein.
Absolut.
Ja. Und das macht eben Spaß. Und das macht eben auch heute Spaß bei vielen Kollegen, die ich jetzt kennenlerne, die jünger sind, ne, und die wissen, wer ich bin und so weiter, respektvoll damit umgehen, obwohl die eigentlich eine ganz andere Kategorie mit 3 Sternen und so weiter Stern sind, die dann einfach nett sind und jung sind und wo ich dann merke, ich bin auch noch jung im Kopf geblieben.
Ja,
ne? Und das finde ich einfach wichtig, ne? Dass man sich das so erhält. Das macht ja auch die Neugier aus. Ne?
Aber bei den Sternen würde ich gerne bleiben. Man erzählt sich so viele Geschichten, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass Frank Buchholz dann gesagt hat, so, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will diesen Stern nicht mehr haben. Also Stern abgeben ist sowieso, geht sowieso
nicht,
gar nicht, geht nicht. Man ist auch immer der
Vogel.
Nein, geht
oder
nicht.
Oder ich möchte einen kaufen.
Ja, genau. Und einmal Sterne koch, immer Sterne koch, das ist auch durch.
Weltmeister.
Aber Aber man erzählt sich so, ja, es war wirtschaftlich, ging das nicht. Dann erzählt man sich, ah, die Anforderungen waren zu hoch. Und dann hört man wieder, ah, ich bin da 3 Jahre mit schwanger gegangen, mache ich es jetzt und mache ich es nicht. Was war die Geschichte jetzt
dahinter? Also ich habe da wirklich, also 3 Jahre, ich habe lange drüber nachgedacht, mache ich das jetzt? Weil man hat ja da irgendwie so einen Anspruch in der Region hier. Ich bin jetzt kein geborener Mainzer, ich fühle mich als Mainzer. Und dann deine Mitarbeiter, dann hast du ein zweites Projekt, das lief dann parallel, das Bootshaus. Ja. Und, aber irgendwie war ich da auch gefangen, weil das nicht mehr das Gleiche war, als ich angefangen habe zu kochen. Weil ich habe den Laden in Gonsenheim nicht aufgemacht, also das Restaurant, dass ich da einen Stern kochen wollte. Das war einfach meine Überlegung, so koche ich. Und das war meine Tischkultur. Und das ist ein alter Bauernhof gewesen. Den haben wir ein bisschen modern, ein bisschen mit Kunst bestückt, was wir uns leisten konnten. Und das hat Spaß gemacht. Ich habe da viele Leute kennengelernt, viele Persönlichkeiten, die man so kennt, so, aber auch nette Menschen, ne, und normale Menschen. Also es war einfach ein richtiges Gasthaus mit Niveau. Und wir waren dann irgendwie über 10 Jahre immer unter den 100 besten Restaurants in Deutschland. Das haben wir jetzt auch nicht rauf und runter gefeiert. Das war eben dann auch so. Aber irgendwann kamen dann auch immer mehr Leute, so die Gäste, die einen Anspruch hatten, wo du gemerkt hast, also so richtig, weiß ich nicht, haben die jetzt zu viel Fernsehen geguckt, ne, oder machen die das wirklich, leben die diese Gastronomie? Und das ging mir auf den Sack. Ne. Und dann die Köche genauso, also klar musst du den Kollegen dann in der Küche, die das Tagesgeschäft abgewickelt haben, ein bisschen Freiraum in der Kreativität geben, aber das wurde dann immer verspielter und das, boah, ich wollte mich auch nicht immer mehr da wieder einbringen und sagen, also das finde ich Scheiße, auf Deutsch gesagt. Ne? Macht das doch reduzierter. Ist sowieso viel schwieriger, reduziert zu kochen. Und 3-Komponenten-Küche, also da haben wir einen Österreicher, früher das Le Canard, in Hamburg gehabt, der Vierhäuser, der hat das perfekt inszeniert, das Thema. Und war immer ein Vorbild auch unter anderem von mir. Und dann ging das alles in so eine Richtung, wo ich gesagt habe, boah, dann wirst du auch irgendwie aufgefressen von der Zeit. Ne? Ja. Hast hier einen Betrieb, hast du Mitarbeiter. Und für mich sind Mitarbeiter eben auch wichtig, jetzt nicht um was umzusetzen nur alleine, sondern die Menschen da. Da musst du auch nicht als Chef kommen und sagen, ja, jetzt gehst du rein, gehst du raus und nur die Gäste spielen eine Rolle. Ne? Und dann hatte ich Familie und dann wurde mir das alles zu viel. Und dann habe ich gesagt, also da muss ich jetzt irgendwie einen Strich drunter machen. Ne? Ja. Und das war ein halbes Jahr vorher. Das war für die Crew da auch den Küchenchef, den wir damals hatten, den Frank Linke. Das war für die jetzt nicht witzig. Ne? Mhm. Aber für mich war das wichtig, weil das wurde mir nicht nur zu viel, sondern es widerte mich an, dass ich zur Arbeit gehe. Ne? Oh. Und das bin ich nicht. Ne? Also ich muss da irgendwie Spaß dran haben. Also mir geht das auch nicht um Geld oder so, sondern das muss einfach insgesamt Spaß machen. Mhm. Ne? Mit den Gästen, mit dem, was wir tun, mit dem Platz wie hier.
Ein bisschen warst du ja deiner Zeit voraus auch da. Ne?
Das kann ich nicht beurteilen.
Ja, also, das
bin ich der
ganz
Erste gewesen.
Viele ja, ganz viele das
ja. So. Hier der Letzte in Köln, Missionär, ist genau das Gleiche. Ne?
Okay,
das die ist jetzt aber wieder anstatt.
Ja gut, aber da kannst du dich halt nicht gegen wehren.
Also,
ja, aber ja, die haben abends zu. Und ja, ja. Haben ein schönes Leben, wahrscheinlich ja, ja. Ein besseres Leben.
Ich glaube, das spielt auch dann irgendwann eine Rolle, weil wir haben ja ein Zeitfenster, das ist so eine Nummer X, weiß keiner, wann das zu Ende ist. Und da möchte man, wenn das so zeitintensiv und so intensiv auch immer war, der Tag, da möchte man irgendwann auch mal ein bisschen Ruhe haben. Ne? Also das kann ich gut verstehen. Und ich meine auch die Kollegen, die beiden aus Köln, da von der Krefelder Straße, großartige Menschen. Ne? Und wenn du dann 40 Jahre, und ich bin jetzt auch schon 40 Jahre im Beruf, wenn du jeden Tag 16 Stunden arbeitest, dann reicht es. Ja, ne? Ja, also dann reicht es ja, auch irgendwann.
Das verstehe ich.
Ne? Aber trotzdem noch ein bisschen Beschäftigung haben willst und sagen, okay, das Kulinarik macht mir auch Spaß, also nicht nur, sehe ich nicht nur als Job. Und dann funktioniert das auch wie das, was sie machen. Ne? Also mittags werde ich da bestimmt mal hinfahren. Jetzt nicht den ganzen Hype da erstmal abwarten, weil jetzt pilgern ja wieder alle erstmal hin, alle wollen mittags da einen Tisch haben und so weiter. Und da muss man eben sehen, auch mit Corona hat sich in der Gastronomie eben sehr viel verändert. Das sind die Auswirkungen, werden wir noch merken. Also diese Corona-Zahlungen müssen wieder zurück abgewickelt werden und so weiter bis Ende des Jahres. Das wird nicht lustig.
Ja,
und
das dann abhandengekommene Personal.
Okay, das ist auch so eine Thematik, aber wir haben auch viele Menschen, die in Deutschland gerne arbeiten. Ne? Also das sollte man auch weiterhin pflegen, dass es die gibt, ne? Finde ich ganz wichtig. Und die haben eben auch ein ganz anderes Farbbild. Ne? Die kommen, das habe ich jetzt auch dieses Jahr erlebt, hier bei uns in der Küche. Wir haben Afghanen, wir haben Syrer da und junge Leute, ne? Die da Bock drauf haben. Und die haben auch wieder jemanden mitgebracht, der gerne arbeitet. Und wenn da ein Verständnis da ist und man nicht komplett vor den Kopf gefallen ist, dann kann man denen und die können das auch umsetzen, was man von denen will und haben da auch Spaß an der Arbeit. Ne? Mhm. Ich finde, Menschen müssen auch ein bisschen Arbeit haben.
Ne? Und ganz kleine neue Kalkulationen auch. Ne?
Ja, okay, das ist auch wichtig. Sind wir in Deutschland noch nicht da, wo andere Kollegen internationaler Natur da sind? Es kostet einfach Geld. Wir trauen uns nicht, weil wir mal denken, wir verlieren Gäste da. Ich bin auch mit den Preisen hier jetzt. Wir hatten jetzt ein halbes Jahr wegen Wasserschaden geschlossen und da sind wir auch ein bisschen kompakter an die Preise rangegangen. Ich habe die letzten 2 Jahre die Preise nicht verändert, ne, weil das sowieso schwierig genug war, die Zeit. Und habe dann gesagt, lass das mal. Wir brauchen das noch nicht, aber jetzt ist das für uns auch notwendig und wichtig, ne, dass wir einfach den Preis kriegen und den Respekt über den Preis kriegen für das, was da auf dem Teller oder im Glas ist. Ne. Und die Aussicht, die kostet hier zum Beispiel nichts extra.
Die ist heute mal gratis.
Ja.
Sehr schön. Wie kommt der Frank hier, oder wie hat das lange gedauert, als Zapfer aus Dortmund Bierliebhaber hier in die Weinmetropole Fuß zu fassen?
Ja, ganz witzige Nummer. Warte mal, ich bestelle mal eben 3 Bier.
Ja.
Mach uns mal 3 kleine Biere, bitte. Ja? Ja.
Dankeschön.
Und,
also ich wollte schon sagen, ich komme mir schon vor wie so eine Rosine, ich trockne schon aus.
Ja, kein Problem. Und die, was soll ich sagen, also die besten Verbündeten hatte ich am Anfang über die Weinleute. Mhm. Da hat dann eine Kollegin, als ich nach Mainz gegangen bin, die Christina Fischer aus Köln, mit der war ich immer ganz gut befreundet und die hat mir da auch ein bisschen geholfen, ob das jetzt ein Philipp Wittmann, Klaus Keller oder viele andere Winzer hier aus der Region Rheinhessen, die man aber international auch kannte. Und die haben mir eben auch geholfen. Ne? Die haben auch gesagt, ganz schnell in der Kommunikation, das sind Winzer wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also können wir in der Gastro viel von lernen. Auch das Miteinander, die sind sehr kollegial untereinander. Klar sind die auch ein bisschen stutenbissig, aber das wird nicht so hervorgehoben. Das macht man dann unterm Tisch in aller Ruhe mal mit 2-Augen-, 4-Augen-Gespräch. Und das ist zum Beispiel bei mir in der ganzen Ausbildung viel zu kurz gekommen, dass da Wein eine große Rolle spielt. Ne? Da wurde abends die Belohnung, war eine Bierrunde, anstatt mal eine Weinrunde zu machen und so. Und ich habe aber damals, als ich in Frankfurt gearbeitet habe, über den Michael Wehle, mich da in dieses Weinthema schon ein bisschen eingetrunken und auch einen kleinen Wissensvorsprung. Aber das wurde dann immer intensiver, nachdem ich in dieser Hauptstadt des deutschen Weines heute lebe. Und hier sitzt eben auch der VDP.
Ja.
Verein Deutscher Prädikatsweingüter und das ist immer so, dass diese Vielfalt in dem Getränk, die gibt es in keinem anderen Getränk wie bei Wein, finde ich. Ne? Also du merkst immer den Ursprung, das ist der Boden und dann das Handwerk und das ist auf der ganzen Welt so, das schmeckt immer anders, aber so facettenreich und handwerklich gut gemacht zum Teil und ich glaube auch in Deutschland gibt es keinen schlechten Wein mehr, das ist einfach genial und das ist ein Getränk, was nicht satt macht, also für einen Koch ideal, weil dann essen die auch auf. Obwohl ich immer gerne noch ein Bier trinke, aber 90% von dem, was ich an Genussmitteln trinke, das ist eben Wein. Ne? Ich freue mich immer auf ein gutes Bier. Aber
Frank, der Sommelier.
Ja. Nein, um Gottes Willen.
Ja, ist doch so.
Ja, okay, ich bin Kellner. Im tiefsten Inneren bin ich Kellner,
Sehr schön. Du hast selber gesagt, du bist Kochbuchsammler.
Genau.
Ja. Was ist denn das Kochbuch, wo du sagst, Mensch, das hat mich nachhaltig beeindruckt oder das ist bei mir hängen geblieben oder das kann ich jedem empfehlen? Was ist dein Lieblingskochbuch?
Zabert Sandmann, die ganze Reihe.
Oh, das Bier.
Ja, das ist ein naturtrübes Bier aus Kirn, also regional.
Okay.
Kirn ist von hier ungefähr in Richtung Nordwesten, bei Ida Oberstein, eine kleine Gemeinde, wo gibt es dann so eine Hausbrauerei und naturtrübes Bier.
Ich stoße mal an auf das Buch, auf Erfolg des Buches.
Ich habe jetzt, auf das Buch, genau, ich habe jetzt das Buch nicht verstanden, akustisch gerade.
Das ist Essen und Trinken von Zabert Sandmann.
Ah, okay.
Und dann diese ganze Reihe von Wilsberger. Gab es auch im Trittori-Verlag nochmal als Querschnitt, glaube ich. Ne? Das ist so eine Serie, den habe ich irgendwann auch im Tantris, durfte ich den da mal kennenlernen. Da hat er für den Heinz Winkler fotografiert, der hat immer sein Gestell aufgestellt. Also dieses Stativ, Kamera drauf und dann von oben fotografiert. Und dann über 30 Jahre, also wenn man das, ich glaube das sind 180 Bände insgesamt. Und wenn man die so durchguckt, dann sieht man auch die Historie der europäischen gehobenen Küche und gerade eben auch das, was in Deutschland passiert ist. Und es sieht auch echt ganz witzig aus, ist natürlich ein bisschen verblasst und auch die Stilistik ist ein bisschen anders, aber ich glaube, das könnte man überall heute einfach aus dem Regal ziehen und nachkochen und sagen, das ist zeitgemäß. Mhm. Weil diese Produktvielfalt, die wir in Deutschland haben mittlerweile, die ist ja immens. Und das hatten die ja damals nicht. Das war das einzige Manko, was die hatten. Die hatten einfach die Menge an guten Produkten nicht, die heute zur Verfügung stehen in Deutschland. Ob regional oder internationale Sachen. Und da sind wir hier im Rhein-Main-Gebiet auch ein bisschen privilegierter als andere. Ja. Weil der Flughafen hier ist, also alles, was an Fisch kommt nach Deutschland, kommt über Frankfurt. Und alles, was an Exoten kommt, kommt auch über Frankfurt. Ja. Und das ist schon, also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich jetzt aus Peru zum Beispiel ab und zu mal Mangos bestelle, dann kriege ich die aus Peru und die sind genau auf den Punkt gereift. Und das ist eine Delikatesse. Ne? Und sowas habe ich als Kind nicht gegessen. Heute genieße ich das. Ne? Also auch nicht jede Woche zweimal, aber ab und zu kann man das mal machen. Ne?
Okay. Ja. Sehr schön.
Toll.
Lässt du dich noch inspirieren von Kochbüchern? Also
das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil die Menge auch international ist nicht mehr vorhanden.
Das ist sehr lecker, das
Bier.
Das ist
Bier, ja.
Tolles Bier.
Richtig gut, ja.
Und deswegen ist Insta auch ein Tool für Köche, glaube ich, eigentlich, der sehr gut ist, weil das ist alles zwar erstmal visualisiert, aber man kann darüber auch ganz gut recherchieren.
Ja.
Aber ich kaufe immer noch, wenn ich schöne, gut gemachte Bücher, also ich würde das sogar kaufen, das, was Björn und ich jetzt verlegen, beziehungsweise rausbringen, weil es einfach schön ist. Gott sei
Dank musst du es nicht kaufen. Schon wieder Geld gespart.
Ja, ich würde es auch gerne immer wieder als Geschenk mitbringen und so weiter, weil ich finde, das ist schon was Tolles, wenn man sowas zu Hause stehen hat und nicht die Vielfalt, sondern die wenigen Guten, die machen es aus, weil die zieht man auch immer wieder raus. Und da geht es nicht nur um den Inhalt, dass das Rezept funktioniert, sondern einfach diese Gestaltung, die Optik und den Spirit, den so Buch auch hat. Und das ist ja bei uns, Italien ist ja sowas Freundschaftliches auch. Ja. Die sind immer sehr, sehr freundlich, diese Menschen in Italien. Und das ist ja auch eine Freundschaft zwischen Björn und mir.
Also. Sehr schön.
Also ich finde es schön, dass man raushört, dass dieses Buch wirklich ein leidenschaftliches Projekt ist. Das höre ich sehr gerne. Das ist gut. Das ist eine gute Geschichte.
Ja, und es ging auch schnell. Ne? Also das ist, wenn zwei daran arbeiten, dann sind das einfach vier Hände und zwei Köpfe. Und das war auch mal schön.
Viele Hände, schnelles Ende.
Ja. Und alle Köche sind beschissen.
Ja, genau.
Aber noch so ein
Koch. Das reicht an Kalendersprüchen. Sehr schön.
Frank, danke schön. Danke, dass wir
gerne. Schön, dass wir hier sein durften.
Sehr schön. Es war ein wirklich schöner Abend bei Frank Buchholz.
Genau. Wir haben da auch noch einen internationalen Popstar getroffen.
Der auch ein Kochbuch
dazu später
gemacht
mehr,
hat. Ne? Ja, wir haben einen internationalen Topstar gefunden.
Getroffen. Dort an dem Abend getroffen. Auch noch. An dem Abend.
Genau.
Und auch zusammen, dort auch wieder Thema Alkohol. Es klingt immer so, als wären wir beide.
Ja.
Weiß nicht. Auf jeden Fall war das ein sehr schöner Abend. Mhm. Und diesen Topstar.
In der nächsten Folge.
In der nächsten Folge.
Verrückt, oder? Cliffhanger. Ja. Stay tuned.
Stay tuned.
Welcher internationale Topstar wird es denn sein?
Ja.
Naja, gut. Es war ganz zauberhaft mit dir, Gregor. Also jetzt so nach der Sommerpause gleich so ein Riesenbrett rauszuhauen, das ist schon...
Wunderbar. Schön, dass wir wieder beisammen sind, Patrick, oder?
Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de, da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man es auch unter Kochbuchcheck. Da geben wir jetzt im Sommer auch wieder Gas. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
Ja,
sagen Tschüss, Servus und Goodbye.
Tschö und
sagen und
Adieu. Immer lecker bleiben. So ist es. Oh, ich leg mich jetzt wieder hin.
Das will ich auch mal. Alkohol ist keine Lösung, Gregor. Es ist ein Destillat.
Ja. So. Oh Gott.